Ein kleiner Hinweis am Anfang. In dieser Folge geht es auch um das Thema Fehlgeburt. Wenn es dir damit nicht gut geht, dann hör die Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine. Jasmin, ich frage dich jetzt einfach straight, so geradeaus.
Ja.
Was hast du für eine Meinung zu den Geissens?
Du, ich freue mich, dass du mich fragst, auch nach meiner Meinung spezifisch. Ich habe ehrlich gesagt, das ist das Krasse, ich habe ja eigentlich immer eine Meinung, ne? Also zu jedem Celebrity. Und irgendwie bei denen habe ich keine. Und weißt du warum? Weil ich die nicht so krass verfolge. Also, wir haben bei den Ochsenknechts war das genaue Gegenteil. Da bin ich jetzt gerade auch wieder ganz tief drin, muss ich sagen.
Interessant.
Aber die Geissens, die sehe ich immer nur so als Meme irgendwie auf TikTok aufploppen. Ja. Und dieser krasse Dialekt, der ist mir auf jeden Fall immer ja, im Kopf. Und natürlich diese Ed Hardy-Ästhetik von beiden. Ne?
Okay.
Also dieses wirklich sehr verschnörkelte, sehr, sehr kitschige. Und man kann nicht genau ausmachen, haben die wirklich viel Geld oder nicht? Was ist bei denen passiert im Leben? Wer sind diese Leute? Bitte sag mir, dass du mir heute was über die erzählst.
Ja, ich erzähle dir was.
Ja.
Und kleiner Spoiler, sie haben wirklich viel Geld. Sie haben
wirklich,
wirklich, wirklich viel Geld.
Wow.
Aber das hatten sie nicht immer. Und gerade in dieser ersten Folge werde ich erzählen, wie sie vom Bordstein zur Skyline sozusagen kamen.
Das ist perfekt. Also, dass wir Bushido und die Geissens zusammentun, ist für mich schon wieder das Highlight des Jahres.
Okay. Wir sind in Canton, China, in den frühen 1980ern. Robert Geiss ist gerade 18 Jahre alt und er streunt mit großen Augen über so eine riesengroße Textilmesse. Zehntausende von Menschen sind hier, die wuseln geschäftig um ihn herum. Eigentlich blinkt es überall und glitzert und klimpert. Es ist ein ohrenbetäubendes Stimmengewirr von Menschen, die feilschen um gute Stoffe und um glitzerndes, blinkendes Zeug. Hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und Robert ist gleichzeitig überfordert und fasziniert davon. Zum ersten Mal ist er mit seinem Vater nämlich auf großer Geschäftsreise und dann gleich hier auf der größten Import-Export-Messe Chinas. Vater Reinhold besitzt nämlich ein Geschäft in Köln und ist hier auf großer Einkaufstour. Er hat einen Betrieb für Schaustellerbedarf, für so Fest- und für so Karnevalsartikel. Also eigentlich so ein kleiner Traum, finde ich.
Total.
Weil du kannst einfach total viel crazy Zeug kaufen, kann ich mir so vorstellen.
Mhm. Und natürlich alles, was mit Karneval zu tun hat, fängt natürlich in China an. Das ist schon irgendwie verrückt, oder?
Alles, was mit Karneval zu tun hat, blinkt und glitzert auch, würde ich sagen.
Ja, geil. Ich kann es mir genau vorstellen.
Ja, und während Vater Reinhold also hier mit irgendwelchen AnbieterInnen über, keine Ahnung, Pappnasen oder so verhandelt, bemerkt Robert so einen Stand, an dem ein Schuh verkauft wird. Und das ist kein gewöhnlicher Schuh. So einen Schuh hat Robert vorher noch nie gesehen. Er geht also zu diesem Stand, nimmt den Schuh so in die Hand.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich, warum ist der besonders?
Dieser Schuh ist ein Espadrille. Kennst du diese Schuhe?
Ja, ja klar.
Echt jetzt?
Ja, ich liebe das. Das ist einfach für mich mediterranes Feeling. Das ist Sommer. Das ist ja auch relativ hoch, ne? Macht's die Füße wahrscheinlich auch kaputt, schätze ich jetzt mal. Klar, Birkenstock sind es nicht, aber sehen dafür halt richtig schön aus.
Ja, und du hast recht, es macht so ein Urlaubsfeeling. Das ist echt so.
Und jetzt verrat mir bitte, was machen Espadrilles in China, also die werden da hergestellt?
Ja genau, also Robert ist jetzt hier auf dieser Messe und dort entdeckt er halt einen Stand, der diese Espadrilles verkauft und das ist damals eben etwas sehr Neues. Der Händler schaut Robert dann auch an und lächelt ihm zu und sagt, ja, das sind Leinenschuhe aus Spanien. Und Robert stutzt. Boah, also bevor diese Espadrilles in Europa überhaupt auf den Markt gekommen sind, haben die Chinesen schon erfolgreich diesen Schuh von den Spaniern kopiert. Robert aber sieht hier drin vor allem eins, er sieht ein Geschäft. Denn er ist sich sicher, mit diesen ja günstig verarbeiteten Schlappen lässt sich im Sommer bestimmt ein gutes Geschäft machen. Also holt er schnell seinen Vater dazu.
Anna, darf ich eine Sache direkt mal sagen?
Mhm.
Das ist schon mal was mich wirklich wahnsinnig unterscheidet von Robert Geissen jetzt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Produkt oder so angesehen und gedacht, das ist ein Geschäft, damit kann ich ein Geschäft machen. Damit kann, also dieser Unternehmergeist, der muss in einem sein, oder?
Das ist, glaube ich, genau das, was uns von Leuten wie Robert Geiss unterscheidet. Und übrigens, du hast den gleichen Fehler gemacht, den ich auch eine Zeit lang gemacht habe.
Ja.
Du hast Robert Geissen gesagt.
Ja, verdammt.
Ich dachte auch mal, sie heißen Geissen, aber die heißen Geiss.
Oh, sorry.
Aber wir sagen in der Mehrzahl natürlich die Geissens.
Ja, klar. Okay, danke, Anna, ja.
Also wir sind an diesem Stand und Robert ahnt ein Geschäft. Er holt seinen Vater dazu und Robert weiß, was sein Vater denkt. Kommt ihm deswegen auch schon zuvor. Er sagt, ja, schon klar, beim ersten Regen lösen sich die Sohlen hier in Wohlgefallen auf. Also Genau so drückt es Robert Geis tatsächlich in seiner Biografie aus. Und Robert redet so aufgeregt weiter, ne? So, ja, ja, aber also wir machen das so, wir verticken die Dinger ja super günstig an die Händler. Also ich würde sagen, ja, je nach Menge so zwischen 1,50 Mark und 2,25 Mark oder so. Ja, sein Vater drückt Robert den Espadrille in die Hand und sagt, alles klar, dann probier's aus. Wenn diese Schlappen hier ein Erfolg werden, schlägt Robert gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wäre sein Vater bestimmt stolz auf ihn. Zum anderen könnte er endlich mal beweisen, dass er über einen guten Riecher in Sachen Business verfügt. Denn Robert weiß jetzt schon, er will später nicht einfach nur den Laden seines Vaters übernehmen, er will sich selbstständig machen. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polat.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
Wahrscheinlich kennen wir alle diesen einen Ausruf, nämlich Robert.
Robert. Ja.
Das stammt natürlich von Carmen Geis, der Mutter dieser schrecklich glamourösen Familie Geis. Seit 2011 läuft die Doku-Soap schon auf RTL 2. Hunderte von Folgen sind da gelaufen. Und auch in der Boulevardpresse findet das Millionärspaar aus Köln so gut wie jeden Tag irgendwo statt. Und ein Ende ist zumindest derzeit nicht abzusehen. Deswegen wollen wir euch in dieser zweiteiligen Staffel erzählen, wie zwei Kölner Teenies aus der Arbeiterklasse zum berüchtigsten Millionärspaar Deutschlands wurden. Und das nicht nur, weil die beiden perfekte Spürnasen für gute Geschäfte haben. Sie halten auch zusammen wie Pech und Schwefel. Das ist Folge 1 von 2. Uncle Sam sei Dank. Ich bin ja ehrlich gesagt total froh, Jasmin, dass wir endlich mal eine Staffel über die Geissens machen.
Ja.
Ich muss nämlich sagen, die sind so ein bisschen mein Guilty Pleasure.
Ach.
Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich will immer mal verstehen, wer sind die eigentlich wirklich?
Ist es vielleicht ein bisschen so, dass die auch einfach sehr gut diese Mischung aus so Bodenständigkeit, die jetzt zum Beispiel auch bei den Beckhams so geil war, ne? Diese Bodenständigkeit mit diesem Glamourösen verbinden. Ja, ist es vielleicht auch einfach so, dass man die nicht in eine Schublade packen kann? Ich bin gespannt.
Damit wir auch alle vom selben sprechen, würde ich jetzt sagen, wir steigen einfach mal ein und schauen an die Anfänge der Familie Geis. Wo haben sich Carmen und Robert eigentlich kennengelernt? Köln Anfang der 1980er. Die Karnevalsmetropole steht am Scheideweg. Aus der Industriestadt wird nämlich langsam so eine Kultur- und Medienstadt. Also in den Straßen kannst du dir vorstellen, es ist durchmischt. Da sind Punks, da sind Popper, da sind Biker oder so Teddyboys unterwegs.
Mhm.
Der deutsche Normalo hört so alles zwischen ABBA und Gottlieb Wendehals. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mit der Polonaise.
Ja, ist das der, der immer dieses Gummihuhn in der Hand hat?
Ach, genau der, Jasmin.
Ja.
Mittendrin ist Carmen Schmitz. Sie ist sportbegeistert, zu der Zeit 16 Jahre alt. Und sie sieht eigentlich genauso aus, wie man damals eben so aussieht. Sie hat einen Föhnpony, trägt gerne Schulterpolster, pinke Stirnbänder, Stulpen. Und genau in diesem Outfit steht sie an einem Silvesterabend 1981 vorm Spiegel und zieht eine Grimasse. Sie hat nämlich überhaupt keinen Bock auf die Silvesterparty, auf die alle ihre Freundinnen gehen wollen. Irgendjemand in der Stadt hat sturmfrei in der Villa seiner Eltern und will dann eine riesengroße Sause mit viel Alkohol, Feuerwerk und ja im schlimmsten Fall noch Bleigießen machen. Carmens beste Freundin ist aber überzeugt, das wird richtig geil heute. Und so landen die beiden irgendwann in dieser Villa. Carmen stößt einen tiefen Seufzer aus. Jetzt ist sie also doch auf dieser Silvesterparty gelandet, obwohl sie eigentlich nie hierhin wollte. Und jetzt steht sie ziemlich verloren in einem riesigen Anwesen mit einem kleinen Piccolo in der Hand und guckt sich um. Die Bude ist rappelvoll, es sind super viele Gäste da. Das können noch lange 2 Stunden werden, bis endlich mal Mitternacht ist. Und wo ist eigentlich ihre Freundin, mit der sie hergekommen ist? Ey, na du, bist du allein hier? Lallt ihr jemand ungefragt von hinten ins Ohr. Geil, ne? So Anmachsprüche braucht man, gerade wenn man sich eh schon nicht wohlfühlt.
Wahrscheinlich auch wirklich genau in dieser Tonlage, genau mit dieser Stimme. Ich kann mir das genau vorstellen, weil Robert Geis ist jetzt ja nicht der, ich sag jetzt mal, der smootheste Talker, sondern
ja,
ne, so richtig schön.
Aber Jasmin, wer ihr hier ins Ohr lallt, ist noch nicht Robert.
Oh, ich war schon wieder zu schnell.
Du bist einen Schritt weiter. das ist jemand anders. Aber Carmen ist auf jeden Fall genervt davon und dreht sich nur so um, so, boah, was soll das denn jetzt? Aber plötzlich wird der betrunkene Typ von einem anderen Kerl weggezogen. Jasmin?
Oh, ist es unser Ritter? Ist es Robert Ritter Geist?
Es ist unser Ritter mit der Ritterfrisur auch tatsächlich. Die hat er damals schon.
Krass, das finde ich gut. Das heißt, er hat hier wirklich eine gute Rolle quasi jetzt gerade eingenommen.
Allerdings weiß Carmen, wer das ist. Und Carmen hat auch eine Meinung über diesen Typen, über Robert Geis. Mhm. Sie ist ihm nämlich schon öfters in Köln begegnet. Und bisher hatten sie nicht mehr als ein kurzes Hallo irgendwie ausgetauscht. Leider, denn Carmen findet ihn schon ganz gut. Ist ihr Typ, würde man so sagen. Aber Robert hat ja diesen Typen weggezogen und dem schreit er jetzt was ins Ohr. Und durch die laute Musik dringen so ein paar Fetzen zu Carmen durch. Und diese Wortfetzen gefallen ihr gar nicht.
Mm-mm.
Er sagt irgendwie so, ey, nee, die ist es nicht wert, die ist echt, die ist arrogant, die ist super langweilig. Und die grüßt mich nie. Also ich glaube ehrlich gesagt, die ist total verzogen.
Nein, das ist jetzt doch nicht mehr mein Ritter. Boah.
Das ist in dem Moment ehrlich gesagt auch nicht Carmens Ritter. Die kann gar nicht glauben, was sie da hört. Warum sagt dieser Robert denn so einen Quatsch über sie? Er kennt sie ja nicht mal.
Eben.
Was macht Carmen also jetzt?
Sie scheuert ihm eine.
Wahrscheinlich würde sie das gerne tun, aber sie nimmt ihn erstmal so hart am Arm, dreht ihn zu sich, sagt wahrscheinlich so, was soll denn das?
Was laberst du?
Was laberst du? Was erzählst du denn da über mich? Robert blafft nur zurück. Mit dir rede ich gar nicht. Du hast meinen Kumpel verarscht.
Was?
Hä? Carmen ist völlig entgeistert. Was ist das denn eigentlich für ein Arschloch? Damit hat sie nicht gerechnet. In dem Augenblick taucht Carmens Freundin plötzlich auch wieder auf. Sie stellt sich so zwischen Carmen und Robert und macht erstmal eine Ansage. Und diese Ansage wird das Leben der beiden für immer verändern. Sie dreht sich zu Robert und sagt, sag mal, merkst du eigentlich nicht, dass die Carmen auf dich steht?
Oh, wie süß irgendwie. Und ja, es braucht immer eine mutige Freundin auf einer Silvesterparty, die die Wahrheit ausspricht. Okay, und was machen die dann?
Also Robert ist so ein bisschen nervös dann. Er stammelt auch plötzlich nur noch rum und ist gar nicht mehr der sichere Typ, der er sonst ist.
Mhm.
So, ja, sein Blick huscht überfordert zwischen Carmen und ihrer Freundin hin und her. Und dann streckt er Carmen seine etwas verschwitzte Hand hin. Es tut mir leid, also ich bin der Robert. Ich weiß, sagt Carmen. Und das klingt so ein bisschen wie eine liebgemeinte Backpfeife.
Und damit ist ihre Love Language geboren.
Robert und Carmen brauchen gar nicht so lange, bis den beiden klar ist, dass sie füreinander bestimmt sind. Die kommen ins Gespräch, unterhalten sich so gut, dass sie die Unterhaltung irgendwann lieber zu Robert nach Hause verlegen. Da fährt Robert dann alles auf, was man Anfang der 80er unter, ich sag mal, Verführungskünsten versteht.
Mhm.
Das Licht wird gedimmt, er legt Howard Carpendale auf.
Gibt es einen Glastisch? Ich hoffe.
Oh, ganz bestimmt gibt es einen Glastisch.
Ja, vielleicht irgendein Leopardenmuster.
Oh, also wenn es bei Robert Geis in der Bude keinen Leopardenmuster irgendwo gibt, dann falle ich vom Glauben ab.
Kann er uns ja gerne mal schreiben. Okay, also wir sind komplett in der Verführungszone angekommen.
Ja, allerdings läuft in der Nacht wohl nicht mehr als Knutschen.
Mhm.
Aber am nächsten Tag sind die beiden direkt fest zusammen.
Wirklich?
Yep. Carmen ist halt sofort klar, das ist mein Mann. Und den werde ich so schnell nicht mehr gehen lassen.
Interessant, weil man muss ja dafür auch gemacht sein, dass man so miteinander auch Zeit verbringen kann, so eng auch.
Ja, und durch so viele Lebensphasen geht, weil Carmen ist ja erst 16, als sie Robert kennenlernt. Robert ist 17, also nur ein Jahr älter als Carmen.
Okay.
Ja, das sind beides wirklich so Teenies noch.
Wow.
Haben zwar beide eine große Klappe, die machen auch beide gern ihr Ding. Und wir haben ja schon von Robert gehört, dass es ein Typ ist, der durchaus nach den Sternen greift. Der hat große Träume.
Mhm.
Robert ist nach dem Hauptschulabschluss und einem nicht so erfolgreichen Intermezzo an der Handelsschule direkt in das Unternehmen seines Vaters eingestiegen. Das ist eben dieser Betrieb für Schaustellerbedarf und für Karnevalsartikel und so. Und Robert macht bei seinem Vater eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Und wenn es nach seinem Vater geht, dann sollen Robert und sein Bruder Michael diesen Betrieb eines Tages natürlich mal übernehmen, also in seine Fußstapfen treten. Aber Robert ist sich da nicht so sicher. Er denkt eben schon eine Spur größer. Und die erste Bewährungsprobe kommt, als ihn sein Vater auf eine Geschäftsreise mit nach China nimmt. Und hier sind wir auf der großen Textilmesse.
Ah, das ist dann da, wo er die Espadrille in die Hand nimmt und denkt, so, damit kann ich richtig Geld machen.
Ganz genau. Übrigens, hast du auch Espadrille gesagt oder hast du was anderes gesagt? Weil ich habe immer Espadrillas gesagt früher. Aber ich schäme mich natürlich jetzt dafür.
Ich habe ehrlich gesagt dieses Wort noch nie laut jemandem gegenüber ausgesprochen. Es gibt Worte, oder, die man halt einfach nicht sagt. Und in meinem Kopf war das immer Espadrillo.
Aber du hast wenigstens nicht das peinliche Espan. Das hatte ich halt drin, Espandrilla, weil ich da dachte, das kommt halt aus Spanien, ne? España, Espandrilla, ist ja klar, ne?
Also ich verstehe dein Gehirn.
Danke, danke. Wenigstens eine. Also wir sind zurück auf dieser Textilmesse. Robert findet diesen besonderen Schuh und überredet seinen Vater, eine Ladung davon für das Sommergeschäft zu kaufen. 120.000 Paare in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen, je 60 Pfennig. Also das ist ja wirklich hinterhergeworfen.
Das ist wirklich ein kleiner Schnapper, du.
Als die beiden dann in Deutschland zurück sind, geht es darum, die Dinger eben an Händler zu bringen. Und in einem Fachblatt für Einzelhändler platziert Robert eine Annonce für diese Schuhe, preist sie wirklich an wie pures Gold. Er schreibt, Espadrille ist zu verkaufen. Sortiert in 5 Farben, verschiedene Größen, Mindestabnahme 100 Paar. Nach nur wenigen Wochen sind alle Latschen verkauft und das Ergebnis: eine 6-stellige Zusatzeinnahme für den Betrieb von Roberts Vater und 1000 Mark Provision für Robert.
Das ist der Wahnsinn. Okay.
Das ist schon ganz schön krass, ja?
Mhm.
Es ist ein Riesenerfolg für Robert, aber das treibt ihn eigentlich nur noch mehr an. Er ist jetzt mehr denn je überzeugt davon, dass er sich selbstständig machen muss. Mit dem Unternehmerdasein könnte er sich und Carmen, seiner neuen Freundin, ein schönes Leben ermöglichen. Und nach dem Erfolg mit diesen Schuhen reift bei ihm der Gedanke, dass es sehr wahrscheinlich irgendwas mit Mode sein wird. Nur welche Mode und für wen? Naja, vielleicht hat Carmen ja eine Idee. Also, das glamouröse Leben der Geissens beginnt erstmal ziemlich unglamourös, so mit günstigen Espadrilles, mit irgendwelchen Latschen, made in China, nicht mal in Spanien. Aber klar, Robert weiß, wenn er richtig zu Asche kommen will, dann braucht er eine zündende Geschäftsidee, die so ein bisschen langlebiger ist. Wo findet man wohl eine zündende Geschäftsidee? Ehrlich gesagt, wenn ich die Antwort hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen.
Ich wollte gerade sagen. Also ich habe immer ganz gute Gedanken, sage ich jetzt mal, beim Abwaschen.
Interessant.
Ja, ja. Aber geschäftsmäßig halt noch nie.
Ja, schade. Ich habe auch schon vieles versucht. Ich habe geduscht, hat nichts gebracht.
Mm-mm. Hast du dann auch wieder gelassen?
Ja, eben, da kam mir keine Idee. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich sage dir jetzt was. Also, nicht Robert hat die Geschäftsidee, sondern Carmen. Und Carmen befindet sich häufig im Fitnessstudio. Damals kann man Carmen mehr oder weniger jeden Tag dort treffen. Sie ist nämlich als Teenagerin sehr sportbegeistert. Sie reitet auch, sie tanzt. Und eines Tages entdeckt sie eben über eine Freundin diese Fitnesswelt. Ne? Natürlich, wir sind ja auch in den 80ern.
Oh ja.
Fitness ist ein Ding, ne?
Ja, ja.
Das ist ja mehr als Sport. Das ist ein Mindset.
Es ist ein Lifestyle. Ja, das war wirklich ein Lifestyle. Auch mit der Mode und so. So wie, keine Ahnung, bei uns ist jetzt irgendwie so eine beige Ästhetik, Influencer, Instagram-Ästhetik war das damals. Ja. Halt so Fitness und irgendwie grelle Farben, Stirnbänder. Carmen Geiss mittendrin. Nein, sie heißt ja noch nicht Geiss. Sie heißt Schmitz.
Gut aufgepasst.
Carmen Schmitz mittendrin.
Artist formerly known as Carmen Schmitz ist mittendrin. Zuerst ist sie eben noch alleine, später dann aber auch unter Anleitung dieses Studiobosses höchstpersönlich, denn der sagt, Mann, Carmen ist echt eine Sportliche, sie hat auch Talent. Carmens Fitnesscoach schlägt also jetzt vor, dass sie doch mal an Misswahlen teilnehmen könnte. Und das tut Carmen auch. Sie nimmt teil bei der Miss Grenzland-Wahl. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist halt Grenzland dort zwischen Holland und Deutschland, nehme ich an.
Ja.
60 Teilnehmerinnen sind dabei und sie belegt Platz 7. Dann macht sie noch mit bei der Miss Intercontinental-Wahl und da belegt sie sogar Platz 2. Das bringt ihr so ein bisschen lokalen Fame und der wiederum bringt Carmen sogar auf die Titelseite des Kölner Klatschblattes Express. Das ist ein sehr, sehr cooler Erfolg für sie, aber es gibt eine Person, der das alles nicht so mega gut gefällt, nämlich ihren neuen Freund Robert.
Jetzt hör auf. der ist doch jetzt nicht ihr Hater. Komm schon.
Ja, ich erzähle dir gleich mehr. Also, wir gehen ins Fitnessstudio. Wir sind in Köln, 1982. Carmen zieht sich die lila Pulswärmer zurecht, schaut sich um. Und wohin sie auch sieht, überall sind schweißüberströmte Männer. Sie lassen so, ne, so männermäßig, martialisch die schweren Gewichte einrasten. Und dann, irgendwo hinter diesen ganzen Muskelbergen, entdeckt sie auch Robert. Der ist gerade da. Sie sprintet also schnell zu ihm rüber. Aber Robert hat irgendwie keine gute Laune. Carmen merkt das sofort. Schon seit längerem ist er immer weniger von ihren Model-Aktivitäten begeistert. Zum einen, ja, vielleicht aus Eifersucht, ne? Mhm. Zum anderen aber auch, weil die ganze Sache einfach so gar kein Geld abwirft. Das ist kein Geschäft. Robert sagt so, du schuftest dich hier jeden Tag ab, gewinnst eine Wahl, bekommst dafür einen Pokal und vielleicht eine Cola. Aber das kann's doch nicht sein. Wie findest du meine Robert-Impersonation?
Ich finde sie ehrlich gesagt erschreckend gut, Anna.
Danke. Roberts Blick fällt also auf einen gigantischen Bodybuilder, der gerade sein T-Shirt auszieht. Der Bodybuilder hat das T-Shirt sogar so eingeschnitten. Der hat den Halsausschnitt und die Arme so aufgetrennt, weil es passt einfach nicht mehr. Ne? Da geht nichts mehr rein. Robert schaut sich dieses Schauspiel an und er ist so ein bisschen, also irgendwie sieht das albern aus, denkt er sich, ne? Mhm. Carmen und Robert schämen sich so ein bisschen fremd für dieses seltsam zerschlissene, aufgeschnittene T-Shirt. Die beiden schauen so verlegen weg und kichern so ein bisschen. Carmen erklärt dann Robert, ja, also für solche Riesen wie den gibt es irgendwie keine passenden Konfektionsgrößen. Sie sieht, wie Roberts Augen plötzlich hin und her zucken. So sieht er immer aus, wenn er eine Idee hat.
Ich kann mir das richtig vorstellen, weißt du, wie so eine Comicfigur. Der Blitz kommt. Der Business-Blitz. Und dann gehen die Augen so auf. Klar, er denkt sich jetzt wahrscheinlich, unerschlossene Marktlücke.
Ja, na klar doch. Klamotten für Bodybuilder, das wär's doch. Vielleicht kann man daraus was machen.
Interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Robert Geister für Body-Inclusivity seine Anfänge findet. Finde ich gut.
Du, ob das jetzt Body-Inclusivity oder ob es einfach ein dickes Geschäft ist, was ihn lockt?
Er wird jetzt nicht von dem Gedanken getrieben sein, dass da eine schreiende Ungerechtigkeit in der Welt herrscht. Das stimmt.
Robert Geist hat auf jeden Fall jetzt die Idee, irgendwas mit Mode und Fitness, Bodybuilding zu machen. Carmen und er behalten das also erstmal im Hinterkopf. Robert schuftet nämlich zu dem Zeitpunkt noch in der Firma seines Vaters. Das will er so schnell wie möglich ändern. Er möchte sein eigenes Ding machen, das wissen wir ja schon. Carmen hat ihre Modeljobs und er will auch irgendwas. Wobei Robert ja Carmen sowieso eher in einer anderen Rolle sieht. Sie hat deswegen auch bald das Gefühl, dass sie es sich mit Robert verderben würde, wenn sie weiterhin auf die Modelkarriere besteht. Für sie ist aber ganz klar, für was bzw. für wen sie sich entscheidet, nämlich nicht für ihre Modelkarriere, sondern für ihren Freund, für Robert.
Und das müssen wir, Anna, das müssen wir respektieren.
Ey, anscheinend haben die beiden irgendein Agreement. Ja. Ja. Robert verspricht tatsächlich Carmen im Alter von 19 schon irgendwie sowas wie, ich werde ein Leben lang für dich sorgen, deswegen musst du es nicht tun für dich. Mhm, ja.
Also das sind so Sätze, die man auch nur aus der heutigen Sicht dann wiederum akzeptieren kann, weil man weiß, gut, das hat er dann in dem Sinne auch wirklich gemacht.
Stimmt tatsächlich, ne? Hätte ja auch schief gehen können. Und nachdem er das gesagt hat und Carmen ihm glaubt, stellt sie die Beziehung vor ihre eigenen Ambitionen. Das ist jetzt auch so die Version, die in der Biografie steht, Jasmin. Die beiden haben nämlich zusammen ein Buch geschrieben. Vielleicht muss ich an der Stelle kurz ein paar Worte darüber verlieren. Also es ist eine Anekdotensammlung, würde ich es eigentlich nennen, von Carmen und Robert. Versetzt mit so sehr simplen Business-Lebenstipps, so in die Richtung, wenn du was wirklich willst, dann schaffst du das auch. Also, ne, es ist ja doch tatsächlich irgendwie das, wofür man die Geistens auch kennt und das eben in ein Buch verpackt. An manchen Stellen ist es nicht so detailliert, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, aber gut. Robert ist aber tatsächlich nicht so, ich gehe morgens zur Arbeit und komme um 18 Uhr nach Hause mäßig unterwegs, sondern er ist 1000% drin. Er stürzt sich Hals über Kopf in seine Arbeit. Sein Plan ist, er will ein eigenes Geschäft in Köln aufmachen, wo er Kleidung verkauft. Robert ist sich nämlich sicher, seine Zukunft liegt im Modebusiness. Allerdings richtig Klick gemacht hat es bei ihm kurz vorher erst, während eines Urlaubs in Spanien. Da entdeckt er nämlich in einer Boutique bunte Trainingsanzüge. Und diese Farben, das Design, davon ist Robert einfach nur begeistert. Und dann wäre da noch der Name der Firma, der auf den Etiketten steht. Der kickt ihn so richtig. Der Name ist nämlich Uncle Sam.
Oh, ja.
Robert denkt sich erstmal nur, cooler Name. Er kauft 3 dieser Trainingsanzüge und zurück in Köln präsentiert er sie Carmen und auch die ist begeistert von der Ware.
Das ist so eine Marke gewesen, da habe ich mich immer, das Rätsel hat sich sehr spät aufgelöst, wer das ist, wer ist Uncle Sam, das war immer so eine Frage. Ich weiß noch genau, das war so ein Typ mit einem Zylinder, halt wirklich diese Uncle Sam-Figur aus den USA. Und dass das aber im Endeffekt auch für die USA steht und quasi so eine, wie sagt man, Verbildlichung quasi ist, das ist mir sehr, sehr, also sehr, sehr spät. Ich möchte sagen, vor 3 Jahren oder so mir aufgegangen.
So spät.
Ja.
Ja, was ich bisher tatsächlich nicht wusste über Uncle Sam ist, dass es diese Marke schon gab und Robert Geis sie eigentlich erst nach Deutschland geholt hat. Also ich dachte immer, er hätte das erfunden, er hätte sich diesen Namen ausgedacht und ist sozusagen Schöpfer von Uncle Sam.
Ja.
Aber er entdeckt es eben erst selber in Spanien. Und als Robert wieder zu Hause ist, kontaktiert er den spanischen Hersteller und vereinbart mit ihm, dass er eine größere Lieferung unterschiedlicher Joggingklamotten zu Robert nach Deutschland schicken soll. Und diese Ware möchte er jetzt in Köln weiterverkaufen. Er hat ja gute Kontakte in der Stadt, ne, ist schon lange im Business über seinen Vater. Und er findet tatsächlich schnell einen Laden, der für ein paar Wochen leer steht. Zum Glück beginnt gerade auch noch die Weihnachtszeit. Und so macht Robert den Laden für kurze Zeit zu einer Art Weihnachtsbazar. Heute würde man sagen Weihnachts-Pop-Up-Store.
Oh, ja, klar. Mhm.
Er sagt halt, kommt zu mir, kauft ein bisschen Weihnachtsgeschenke, es gibt Glühwein. Und da verkauft er eben seine Uncle Sam-Klamotten aus Spanien. Natürlich mit einer ordentlichen Marge. Mhm. Robert ist ja nicht blöd.
Mhm.
Das Konzept geht auch voll auf. Ein paar Wochen später sind nämlich alle Klamotten komplett ausverkauft. Und dieser Erfolg gibt Robert einen unfassbaren Schub und ordentlich Selbstbewusstsein, so als Businessman. Er weiß nämlich jetzt genau, wohin die Reise beruflich gehen soll. Allerdings will er seinen Vater nicht hängen lassen. Der braucht Robert nämlich noch dringend im Familienbetrieb. Also er kann nicht von heute auf morgen sagen, ciao, ich mache mein eigenes Ding. Er muss also weiter in dem Karnevalsbetrieb arbeiten und währenddessen sucht Robert schnell wieder nach einem kleinen und vor allem bezahlbaren Laden, in dem er weiterhin die Klamotten aus Spanien verkaufen kann. Das wird so sein Side-Hustle, ne?
Mhm.
Nach ein paar Wochen wird er in der Kölner Innenstadt auch fündig. Genauer gesagt in der Ehrenstraße, eine 80 Quadratmeter Fläche für 4.500 Mark.
Ehrenstraße, was ist das in Köln? Ist das, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie so eine Shoppingmeile. Ist das richtig?
Ja, also es ist jetzt nicht die große Meile. Also es ist jetzt nicht die Königsallee oder in Berlin gibt es ja den Kudamm. Genau. Das ist es jetzt nicht, aber es ist so eine nette Einkaufsstraße, wo eben hier und da links und rechts Läden sind und wo man einfach weiß, da hast du gutes Laufpublikum.
Also strategisch gut gewählt und irgendwie ein guter Start. Okay.
Genau, und Robert schafft es, diesen Laden auf Vordermann zu bringen und dort alles anzubieten, was Uncle Sam in Spanien so produziert. Wegen seines Daytime-Jobs bei Vater Reinhold kann er allerdings nicht alles selbst machen. Und deswegen steht Carmen hinter der Kasse und schmeißt den Laden tagsüber so im Alleingang. Am Abend dann verwaltet Robert die Bücher und organisiert weiter Ware. Es ist schon eine herausfordernde Zeit für die beiden. Ja, Robert hat eine Doppelbelastung, 2 Jobs. Er hat bald nur noch 14-Stunden-Tage auf dem Buckel. Das ist richtig krass, finde ich.
Mhm.
Und auch so als Paar, ne, wünscht man sich ja mal Freizeit oder auch mal ein anderes Thema, außer wie viele Hosen hast du heute verkauft? Weiß nicht.
Also
stelle ich mir schon herausfordernd vor. Und zudem muss man wissen, Carmen hat schon zu der Zeit einen ganz großen Wunsch. Sie möchte nämlich unbedingt Kinder, sie möchte eine junge Mutter werden. Und diesen Wunsch hat sie schon, seit sie 15 Jahre alt ist.
Okay, also das heißt, sie hat diesen Wunsch auch schon natürlich, bevor sie Robert kennengelernt hat. Das ist quasi einfach ein Lebensziel von ihr. Ja.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es aber noch ein Ereignis, das diesen Wunsch nochmal wachsen lässt. Nämlich im Alter von 17 Jahren hat Carmen eine Scheinschwangerschaft. Sie ist zu dem Zeitpunkt ja gerade frisch mit Robert zusammen und sie ist überzeugt, dass sie von ihm schwanger ist. Allerdings klärt dann eben der Frauenarzt Carmen auf. Sie sagt, der erste richtige Freund, so Stress in der Schule vielleicht, sie macht auch sehr, sehr viel Sport. Das alles kann dazu führen, dass das ein bisschen zu viel ist für Carmens Psyche. Und dann ist es möglich, dass es zu einer Scheinschwangerschaft kommt.
Ich würde gerne einmal kurz fragen, weil ich es wirklich nicht weiß. Also eine Scheinschwangerschaft ist jetzt keine Eileiter-Schwangerschaft oder so, sondern es ist quasi nicht wirklich da.
Genau, es ist tatsächlich die Psyche, die den Körper so mehr oder weniger austrickst. Also es ist eine psychosomatische Erkrankung.
Mhm.
Und der Körper reagiert eben auf vielleicht psychischen Stress oder auf Druck, den man hat, mhm. eben mit Übelkeit, Rückenschmerzen, Bauchwachstum, auch die Periode kann ausbleiben.
Wow.
Und
okay.
das eben alles, obwohl man nicht wirklich im medizinischen Sinne schwanger ist, sondern dass eben sozusagen der ja. Kopf dem Körper das vortäuscht.
Krass, okay.
Carmen geht's zum Glück nach ein paar Wochen auch schon wieder besser. Allerdings ist eben jetzt der Wunsch, wirklich ein Kind zu kriegen, noch mal größer als vorher. Und tatsächlich wird Carmen kurz darauf schwanger von Robert. Nur leider verliert sie das Kind. In den Jahren darauf wird sie noch öfters schwanger, aber sie hat immer wieder Abgänge. Der Wunsch nach einem Kind und nach einer eigenen Familie bleibt also lange nicht erfüllt.
Das muss hart sein, wenn das halt eines deiner Lebensziele auch wirklich ist. Also es ist ohnehin schon hart für jeden Menschen, der das durchmacht. Aber halt, wenn du da wirklich auch so drauf erpicht bist und du erzählst mir ja gerade, dass quasi Rückschläge in dem Sinne, also wie zum Beispiel eine Scheinschwangerschaft oder auch ein Abgang, sie ja eher so noch mehr motivieren, Kinder zu bekommen und das endlich ja. zu schaffen sozusagen. Weiß man was darüber, was das so macht zwischen den beiden als Paar?
Ja, also sie ist natürlich davon sehr belastet. Und Robert ist jetzt jemand, der sich nicht so emotional in die Karten schauen lässt. Der spricht jetzt nicht darüber, was in ihm vorgeht. Er überlässt das in der Öffentlichkeit auch gerne Carmen, so über emotionale Themen zu sprechen. Zu diesem Thema hat er sich in einem Interview doch dann mal überraschend offen und sogar auch selbstkritisch geäußert. Da hat er gesagt, ja, es war sehr schlimm. Im Nachhinein finde ich, dass ich mehr für meine Frau hätte da sein müssen.
Das ist hart und es wird genauso stimmen, wie er es sagt.
Ja. Zu dem Zeitpunkt allerdings ist Robert viel mehr damit beschäftigt, seine Arbeit zu schaffen. Carmen muss also wirklich die Zeit und diese Verluste weitgehend alleine verarbeiten. Zusätzlich Robert an allen Fronten noch unterstützen in dem Businessplan, den er aufgestellt hat. Sie arbeitet also im Laden, aber auch als er mental noch eine Stütze braucht, ist sie an seiner Seite. Was auch immer mehr nötig ist, denn Robert will jetzt endlich den nächsten großen Karriereschritt gehen. 1986 ist sein berufliches Schicksalsjahr. Man könnte sagen, the rise of the guys. Kleiner Wortwitz am Rande.
Nicht schlecht, ja? Nicht schlecht.
Ja, Robert ist gerade mal 22 Jahre alt. Dass er einen eigenen Laden mit Carmens Hilfe erfolgreich betreiben kann, das hat er schon bewiesen, aber er will jetzt mehr. Er möchte ein eigenes Label, mit dem er seine Vision von passender Kleidung für BodybuilderInnen endlich in die Tat umsetzen kann. Und deswegen holt er sich seinen Bruder Michael zur Seite und mit ihm zusammen gründet er die Firma Miro.
Mhm.
Miro. Mhm. Checkst du?
Ich glaube, es steht für Michael und Robert. Gab es da eine Diskussion, ob es Romi heißt vielleicht oder Miro?
Weiß ich nicht. Kann man mal nachfragen. Zurück zu Miro, nicht Romi. Die von den Geißbrüdern quasi gegründete Klamottenfirma muss ja irgendwas verkaufen, um als Unternehmen auf die Beine zu kommen. Eigene Kleidung stellen die beiden am Anfang aber noch nicht her, sondern sie kaufen in Asien billige T-Shirts, bedrucken sie mit coolen Motiven. Robert hat erzählt, dass sie als erstes ein Handelssymbol auf die T-Shirts drucken wollten.
Ist halt on brand.
On brand. Ja, irgendwann haben Robert und Michael eine Art Kollektion beisammen und drucken auch Kataloge. Für die modelt am Anfang übrigens noch Carmen.
Ja, klar.
Und dann schreiben sie aber auch Fitnessstudios an. Also die Sache, die kommt ins Laufen und bald wird die Kleidung kostengünstig in der Türkei hergestellt. Erst in einer, dann in mehreren Fabriken. Robert hat bald auch ein eigenes kleines Atelier in Istanbul, wo er Bilder und Grafiken aus Zeitschriften und Katalogen zu eigenen Motiven neu zusammenstellt. Stelle ich mir irgendwie schon ganz lustig vor, wie er so da sitzt und so eigentlich wie, weiß nicht, so in der Schule früher so eine schöne Collage für Bodybuilder.
Was brauchen BodybuilderInnen? Okay, also Hanteln, was haben wir noch?
Hanteln?
Wir haben ein Handtuch vielleicht, aber das erkennt man nicht so gut. Es ist so lustig, weil eigentlich, habe ich vorhin gedacht, wie lustig das gewesen wäre, hätte er einfach mal so outside of the box gedacht. Aber einfach mal so ein paar Gerberas, so ein paar Blümchen.
Schnuller.
Mein
ja,
Gott.
Warum nicht?
Mir erschließt sich immer mehr, warum wir keinen Geschäftssinn haben. Okay.
Ich glaube auch. Also zurück zu Robert. Er hat eine erste Kollektion und die nennt er Wings Wind. Was meinst du, für was das steht?
Du bist der Wind unter meinen Flügeln. Nee.
Ehrlich gesagt, Robert weiß es selber nicht genau. Er sagt, er gibt der Kollektion einfach den Namen ohne einen tieferen Sinn.
Gut.
Aber es ist auch egal, weil Robert ist nämlich endlich dabei, sich seinen großen Traum von Selbstständigkeit im Modebusiness zu erfüllen. Und langsam, aber sicher kommt damit auch Geld rein. Und deswegen kann sich Carmen auch endlich einen großen Wunsch erfüllen, nämlich eine Brust-OP. Mhm. Sie hat jetzt 6.000 Mark in der Tasche und macht sich mit dem Geld auf nach Nürnberg zu einem landesweit bekannten Schönheitschirurgen, zu Dr. Busen.
Boah.
Also das ist so sein Künstlername, ne? Der heißt jetzt nicht wirklich so, Leute, er heißt nicht Dr. Busen. Aber Carmen spricht in der Biografie der Geistens immer nur von Dr. Busen. Das ist so der Codename oder der Deckname.
Ach so, sie veröffentlicht das gar nicht, wie genau der heißt. Ja gut, das ist ja auch immer so unter der Hand, ne?
Wir sind also jetzt in Nürnberg, es ist 1987. Der Zug aus Köln fährt gerade am Bahnhof ein. Und je näher Carmen dem großen Ereignis kommt, desto größer werden ihre Zweifel. Was ist denn zum Beispiel, wenn sie aus der Narkose nicht mehr aufwacht? Oder was ist, wenn es schief geht und sie für immer entstellt ist?
Albtraum. Oh.
Ja, und natürlich kommt einem das immer erst kurz vor knapp, ne? Die ganzen Gedanken, was alles passieren könnte. Da hast du den ganzen Bums schon gebucht, das ist ja ärgerlich.
Ja, stimmt. Da kann man nicht zurück, ne? Oh.
Ja. Carmen hat in knapp 2 Stunden den Termin bei Dr. Busen. Und Robert hat noch vor Abfahrt zu ihr gesagt, ja, pass auf, dass der Kerl keinen Mist baut. Carmen hadert jetzt also. Und ihr ist klar, sie muss das alles nochmal mit jemandem besprechen. Also raus aus dem Zug, hin zur nächsten Telefonzelle.
Ach.
Sie nimmt den Hörer und ruft natürlich ihre bessere Hälfte, Robert. Robert, ich kann das nicht. Carmen schluchzt verzweifelt in den Hörer. Sie sagt, also ich fahre jetzt sofort wieder zurück. Das ist doch sowieso das, was du hören willst. Du fandest die Idee mit der Brust-OP sowieso beschissen. Allerdings, zu Carmens Überraschung, bleibt Robert total ruhig. Also ich habe gesagt, dass du nicht für teures Geld an dir rumschnippeln lassen brauchst, weil ich finde, dass du das nicht nötig hast. Aber wenn du es unbedingt willst, das ist dein Körper, deiner ganz alleine. Und außerdem,
Robert stockt und räuspert sich.
Ja, außerdem, will Carmen wissen.
Außerdem habe ich mich jetzt irgendwie schon mit dem Gedanken angefreundet, dass du mit großen Brüsten zurückkommst.
Um Gottes Willen. Es ist so, ja, es ist dein Körper, es ist deiner ganz alleine, aber ich habe mich jetzt irgendwie schon drauf eingestellt. Oh Gott. Und was macht sie?
Also erstmal ist Stille in der Leitung.
Ja.
Und dann müssen beide einfach nur laut lachen.
Sehr gut.
Und Robert redet jetzt gelöst weiter und sagt,
hey, du schaffst das. Das sind Profis, die wissen doch, was sie tun. Für die ist das Routine. Du musst keine Angst haben.
Carmen hört aus Roberts Stimme heraus, dass er sich das auch zu seiner eigenen Beruhigung so ein bisschen sagt. Robert ist einfach der Beste und er traut sich auch mal, seine Meinung zu ändern.
Ja, wenn es um Busen geht, kann man da auch nochmal ein, zwei Augen zudrücken, wenn man sich drauf eingestellt hat. Man hat sich drauf eingestellt.
Also es ist schon lustig, ne? Aber also ich finde, das ist so eine Anekdote, die zeigt, wie gut Carmen und Robert dann doch irgendwie immer sich wieder verstehen. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also weil ich finde es für mich so von außen wirklich, also horrend. Ich finde das eine Unsäglichkeit so ungefähr. Und dachte mir aber auch so, ja gut, aber die verstehen sich. Die finden das okay, die können miteinander kommunizieren und das ist doch das Wichtigste. Ja, und ich sag mal so, sie wird ja wieder aus der Narkose aufwachen. Von daher bin ich dahingehend auch beruhigt.
Also, du sagst es schon, im Endeffekt macht Carmen die OP, sie wacht auch wieder auf. Und es ist auch kein Geheimnis, das wird nicht ihre letzte Schönheits-OP bleiben.
Mhm.
Und neben neuen Brüsten für Carmen können Robert und Carmen sich jetzt auch noch was anderes Tolles leisten, nämlich den ersten gemeinsamen Urlaub.
Mhm.
Sie fahren zusammen an die Côte d'Azur.
Ich hätte jetzt Mallorca gesagt, interessant.
Ja? Nee, also vielleicht kennst du die Geistens nicht genug, aber eigentlich ihr komplettes Leben spielt an der Côte d'Azur. Also Südfrankreich ist so Lebensmittelpunkt und irgendwas hat sie dahin gelockt und lockt sie immer wieder dahin. Und das erste Mal machen sie sogar Urlaub in einem 3-Sterne-Hotel. Mehr ist damals nicht machbar, aber ey, immerhin, ne?
Mhm.
Carmen und Robert können sich endlich mal selbst ein Bild davon machen, wie die Superreichen eigentlich so leben. Und was sie dort sehen, gefällt ihnen. Und es gefällt ihnen sogar sehr. Vor allem Robert. Monaco in den späten 80ern. Robert rührt gedankenverloren in seinem Café. Er und Carmen sitzen gerade in einem Café an der Hafenpromenade. Das Meer, das rauscht so beruhigend vor sich hin.
Die Möwen flattern über den stechend blauen Himmel und kreischen. Roberts Blick kann sich aber einfach nicht von dem gigantischen Luxusboot lösen, das gerade auf der anderen Seite der Promenade anlegt. 21,5 Meter ist dieses Ding lang. Das ist völlig irre. Robert wird von dieser Größe regelrecht erschlagen. So ein Schiff hat er noch nie gesehen. Von weit weg dringt Carmens Stimme an sein Ohr. Robert, Robert! Aber in Roberts Gehirn überschlägt sich gerade alles. Er ist nur so, ich will sowas. Carmen lacht nur. Ja, ja, genau, glaube ich dir schon. Was meinst du, wie viel kostet sowas überhaupt? Robert beantwortet die Frage nicht. Stattdessen rattert es in seinem Kopf weiter. Will er sein Leben lang immer nur beeindruckt auf die Yachten von anderen Leuten glotzen, die es geschafft haben? Robert kennt die Antwort natürlich. Nein, will er nicht. Er will darüber. Er will auf die andere Seite der Promenade. Er will dahin, wo dieses riesige Schiff steht. Und irgendwann wird neben diesem Schiff sein eigenes, noch viel größeres Schiff stehen. Robert trinkt den letzten Schluck Kaffee aus. Er springt in einem Satz vom Tisch auf und sagt, wir fahren jetzt nach Hause. Carmen schaut ihn nur so belustigt an. Hä? Was für ein Quatsch? Wir haben doch noch eine Woche Urlaub hier. Robert lacht nicht, er bleibt völlig ernst. Jetzt komm, lass uns packen. Ich muss wieder schaffen. Und das tut er auch. Und wie. Robert hat also jetzt nach diesem Ereignis an der Côte d'Azur nur noch ein Ziel vor Augen. So richtig Kohle machen und zwar so viel und so schnell wie möglich, damit er sich endlich auch eine eigene riesige Yacht kaufen kann, die eben noch viel größer ist als alle anderen, die er in Monaco gesehen hat. Und das finde ich auch wieder so krass, Jasmin, ne? Also dieses, ich stehe jetzt auch auf und ich muss jetzt wieder arbeiten. Keinen Urlaub machen.
Ja, also auf eine Art bewundere ich das, ehrlich gesagt. Also ich finde das schon auch, ja, doch, ich finde das eigentlich richtig. So muss man es machen. Man spürt auch richtig, ihn packt das dann einfach richtig, wie so ein Ehrgeiz, der einfach wieder, da sind wir wieder bei der Cartoon-Figur, ne, so einmal so in ihn reinfährt. Aber ich dachte mir so, für Carmen, wie ätzend. Du denkst dir einfach so, ich hab hier Urli. Und dann steht er auf und sagt, kannst vergessen, ja, die letzte Scheiße. Woche ist gecancelt. Wir fahren jetzt nach Hause.
Ja.
Ja.
Ja, sie macht das dann halt alles mit, ne? Und gut, am Ende
hat sie auch was von.
Genau, am Ende hat sie was davon. Aber in dem Moment denkst du auch nur so, oh, nee.
Ja, schon krass.
Also bei den Geissens geht es jetzt auf jeden Fall steil bergauf. Die Designs, die Kleidung, das Marketing, das alles wird immer professioneller und es trudeln mehr und mehr Bestellungen ein. Roberts Idee, die er ja auch mit Inspiration von Carmen hatte, nämlich mit einer Klamottenmarke in die Marktlücke Bodybuilding zu stoßen, die war goldrichtig. Eine eigene Marke für dieses Klientel gibt es zu dem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht. Robert und sein Bruder ändern das aber. Der Laden beginnt auch so langsam ins Laufen zu kommen und deswegen steht bald auch eine nicht unwesentliche Veränderung in der Firma an. Sie ändern nämlich den Namen. Von Miro Sportswear wird das Label umbenannt in Uncle Sam.
Ah, aber warte mal ganz kurz, Anna, das hab ich jetzt nicht ganz klar gezogen im Kopf. Ich dachte, dass Uncle Sam schon existiert und Miro war dann was Neues, oder wie?
Genau, Jasmin. Also diese Firma Uncle Sam, die gab's schon. Das ist eben eine spanische Firma, von der Robert ganz am Anfang diese ganzen Joggingklamotten nach Deutschland importiert hat und dann in Köln in seinem Laden weiterverkauft hat. Genaue Infos darüber, wie das jetzt rechtlich funktioniert hat. Also ich kaufe quasi den Namen, ich kaufe die Firma, ich kaufe die ganzen Rechte und sowas. Das kann ich dir nicht sagen, das wissen wir nicht. Aber Robert hat da irgendwie seinen Weg gefunden und er findet Uncle Sam offensichtlich so cool, dass er sein Modelabel unbedingt auch so nennen möchte.
Es wird so oder so ein guter Deal für ihn gewesen sein, so viel ist sicher.
Offensichtlich. Er hat also jetzt einen einprägsamen Namen für sein Unternehmen und Uncle Sam wird dadurch auch immer populärer. Aber der Weg dahin ist schon sehr, sehr hart. Also Robert und sein Bruder, der auch noch dabei ist, der Michael, die ackern wirklich Tag und Nacht. Und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Uncle Sam etabliert sich immer mehr und es interessieren sich auch bald Leute dafür, die eigentlich gar nichts mit Bodybuilding oder Fitness zu tun haben. Was unter anderem auch an einer Person namens Nestor Alexander liegt. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Also wirklich überhaupt nicht. Gar nicht. Wer ist das?
Ja, wart mal kurz ab. Ich glaube, dann klingeln gleich ein paar Glocken.
Ich bin gespannt.
Es ist Anfang der 1990er, wir sind auf dem Kölner Messegelände. Robert ist begeistert und er klatscht so in die Hände. Auf großen Messen die neueste Uncle Sam Kollektion zu präsentieren, ist nämlich genau sein Ding. Hier kann er das machen, was er eigentlich eh am besten kann, seine große Klappe zum Einsatz bringen und eine geile Show abliefern. Gerade geht er mit dem Tänzer Nestor das Programm für den Tag durch.
Habe ich gerade Tänzer gehört? Haben wir hier Background-Dancer? Was passiert da?
Ey, wir sparen hier an nichts.
Oha. Ja,
also Performance ist key. Nestor ist ein junger, durchtrainierter Kerl. Er kommt aus Trinidad, ist vor einigen Jahren mit seinen Eltern nach Köln gekommen. Und in ein paar Minuten, wenn hier auf der Messe Stoßzeit ist, soll Nestor eben am Uncle Sam Stand so eine geile, coole, kleine Tanzshow abliefern und eben die Besucher anlocken, ihnen aber natürlich auch die Klamotten schmackhaft machen. Robert ist so, mach einfach genau wie beim letzten Mal, Nestor, das kam richtig gut an bei den Leuten. Nestor grinst breit und beginnt sich so ein bisschen warm zu machen, dehnt sich. Ja klar, er weiß schon, was gut aussieht. Und ich meine, wer semi-professionell Football spielt, der hat auch die passende Figur für Uncle Sam Sachen. Also ein Lauch ist er nicht. Und jetzt ab auf die Bühne. Nestor ist also jetzt auf der Bühne und legt los. Robert beobachtet zufrieden, was er sieht. Immer mehr Leute kommen vor seinen Stand, sie bleiben stehen, gucken seinem charismatischen Tänzer zu, der da gerade so in Uncle Sam-Klamotten richtig abgeht. Ich weiß gar nicht genau, was für einen Tanz ich gerade vor Augen habe, Jasmin. Ich denke die ganze Zeit, er macht so Breakdance, ja, und dreht sich auf den Kopf.
Ich weiß nicht warum. Ich hatte das auch und auch so dieses, kennst du diesen Move, wenn man so die Knie so hochzieht und dann so jump, up and down. Und das Geile ist, ich weiß nicht warum, aber bei Messe denke ich irgendwie automatisch entweder an die Literaturmesse oder ich denke an die Grüne Woche. Ich weiß nicht warum, aber ich denke an die Grüne Woche. Und irgendwie, ich meine, ich weiß, dass es eine Textilmesse ist, aber ich denke mir so, das muss das Spektakel gewesen sein, auch auf einer Textilmesse, dass da einfach ein Typ richtig geil tanzt.
Es ist genau so, Jasmin. Und es kommt sogar eine Frau zu Robert und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir Ihren Tänzer nach der Performance vielleicht mal vorstellen?
Geil.
Wahrscheinlich hast du immer noch keine Idee, wer dieser Tänzer sein könnte.
Nein.
Aber ich gebe dir mal ein paar Tipps, okay?
Mhm.
Also, wir sind ja mitten in den 90ern. Na, 90er ist die Zeit des Eurodance, der ist gerade im Anflug. Da werden gerade die Stars gemacht. Er ist Tänzer.
Es kann ja nicht Hathaway sein oder so.
Doch!
Nein! Ist es Hathaway?
Es ist Hathaway!
Nein!
Ja!
Oh mein Gott.
Krass, oder?
What is love? Ich habe das gerade aus Scherz gesagt, das ist ja irre. Also
es
Hathaway.
Ist einfach Hathaway.
Nein.
Robert Geis hat Hathaway entdeckt.
Also mich überrascht ja nach einigen Staffeln verdammt berühmt nicht mehr viel. Aber das hat mir gerade die Espadrilles von den Füßen gezogen, du. Boah.
Also die Frau, die Robert da anspricht und mal hören möchte, was das eigentlich für ein Kerl ist, der da so cool tanzt. Diese Frau ist Musikproduzentin und hat deswegen eben Interesse an Nestor.
Mann, da laufen die Welten wieder zusammen, ne? Und zwar Welten, die man nicht in einen Raum gepackt hätte eigentlich. Aber Hathaway und Robert Geis.
Ja, also Robert Geis verschafft unserem Nestor Alexander einen Hype. Der dauert jetzt nicht übermäßig lange an, wissen wir auch.
Hm.
Aber für Uncle Sam ist es auch ein ordentlicher Push, ne? Trotz seines Fames tritt Hathaway nämlich weiterhin als Tänzer an Roberts Messeständen auf.
Nein.
Jetzt nicht so offiziell als Hathaway, aber es ist ja egal, weil die Leute erkennen ihn natürlich. Und es ist dann einfach schon ein ganz schöner Show-Off.
Das finde ich total treu von Hathaway.
Dazu kommt, dass dann auch noch wirklich große Sportler Sponsorenverträge machen mit Uncle Sam. Darunter zum Beispiel Axel Schulz, ne, der Boxer. Der ist eigentlich sowas wie ein regelrechter Uncle Sam Ultra, so. Was natürlich für die Geis-Brüder der perfekte Deal ist. Also es scheint wirklich so, als würden die Gebrüder Geis zu der Zeit eine gute Entscheidung nach der nächsten fällen. Es läuft nämlich immer besser und sie bauen ihr Sortiment aus. Bald gibt es dann auch Klamotten für nicht breite SportlerInnen, also TennisspielerInnen, Skiklamotten, Unterwäsche, Schuhe, auch Uhren im Uncle Sam-Style. Und endlich spült es auch ein bisschen Kohle auf das Konto der Geissens. Also nicht ein bisschen, sondern ordentlich.
Bisschen mehr.
Carmen und Robert können sich einen großen Wunsch erfüllen. Sie können ihre erste Villa beziehen. Damals leben sie noch in Köln. Da gibt es dann eine große Villa mit einem Partykeller und einem Wellnessbereich und einen Fitnessraum und Whirlpool. Nur die Frage ist ja, macht einen das alles hier glücklich? Und vor allem für Carmen ist die Antwort, geht so. Also das Leben besteht halt eben nur aus Arbeiten, Essen, Schlafen und dann wieder arbeiten. Außerdem hatte sie leider wieder einen Abgang und ist wirklich verzweifelt, was diese Familienplanungssache angeht. Sie findet, es muss sich etwas ändern. Und Carmen weiß auch genau was. Denn wenn es schon mit dem Kinderkriegen nicht klappt, dann braucht sie zumindest ein stabiles Familienkonstrukt. 1994, ein kleines italienisches Restaurant in Pulheim, einer Kleinstadt in der Nähe von Köln. Carmen schenkt sich nochmal einen großen Schluck Rotwein nach. Sie muss jetzt all ihren Mut sammeln. Sie hat sich nämlich ganz fest vorgenommen, Robert endlich zu sagen, was hier Sache ist. Denn so kann ihr gemeinsames Leben nicht länger weitergehen. Alles dreht sich nur noch um die Arbeit und Carmen ist verzweifelt. Sie wünscht sich nichts mehr als eine Familie und etwas Zeit gemeinsam. Aber wenn das nicht sein soll, dann will sie wenigstens Stabilität. Die Carbonara auf dem Tisch hat sie so gut wie noch gar nicht angerührt. Und Robert ist jetzt verwirrt. Sag mal, schmeckt's dir nicht? Carmen nestelt nervös an einer Serviette herum. Wie sagt sie es Robert jetzt am besten? Dann platzt es einfach aus ihr heraus. Also, entweder du heiratest mich jetzt oder wir trennen uns. Carmen beginnt zu schluchzen. So direkt und harsch wollte sie es eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt ist es raus. Robert blickt sie zwischen zwei Bissen ernst an und sagt, ja, dann heirate ich dich halt. Aber dann machen wir das schön in Las Vegas.
Ich kann mir das so genau vorstellen, wie er das so halb kauend eigentlich auch sagt. Also so, können wir machen, aber das machen wir in Vegas, alles klar?
Und das passt wiederum auch so gut, ne?
So gut, die kommunizieren einfach eins miteinander. Ja. Ist Carmen zufrieden? Freut sie sich?
Oh Mann, Carmen ist richtig erleichtert. Ah. Also ihr Gesicht beginnt vor Aufregung zu glühen und es ist besser, als sie sich jemals ausgemalt hat, weil, ich meine, Las Vegas, na klar. Sie sagt so, das ist genau der richtige Ort für uns zwei Verrückte. Carmen trinkt nochmal einen großen Schluck Rotwein und ist wirklich euphorisch wie sonst was. Sie sagt noch, und wie möchtest du deine zukünftige Frau bei der Hochzeit am liebsten sehen? Ja, also, das ist natürlich eine Steilvorlage.
Also stopp, wenn da jetzt nicht ein Uncle Sam Hochzeitskleid kommt, dann weiß ich nicht.
Nee, jetzt, wie will Robert Geis heiraten?
Geil, das muss im Mini, im Bikini.
Ja,
was weiß ich.
Und jetzt noch ein Accessoire fehlt mir noch, aber dann haben wir's.
Nein, der stellt die nicht in Strapse da vor.
Was denkst denn du?
Du, ich sag mal so, muss im Endeffekt jeder selbst wissen. Wirklich jetzt?
Mhm. Ihre Hochzeit findet statt am 30. Oktober 1994. Da heiraten Carmen Schmitz und Robert Geis in einer kitschigen Kapelle zu den Klängen von Natalie Cole's Unforgettable. Und danach fliegen sie wieder zurück nach Kölle. Da schmeißen die Geissens dann nochmal eine schöne Party für Freunde, für Familie. Und dann, ja, dann back to business, ne? Dann geht's eigentlich weiter wie vor der Hochzeit. Robert wirft sich wieder voll in die Arbeit. Tag und Nacht wird im Namen Uncle Sams reingehauen. Physisch stößt er zunehmend an seine Grenzen. Er merkt schon so, mit nur 29 Jahren darf er wegen der Arbeit auf keinen Fall schon, ich weiß nicht, Herzinfarkt oder sowas Schlimmes bekommen. Aber es fühlt sich immer mehr danach an, als würde er sich übernehmen. Der Hustle, das Label unermüdlich nach vorne zu treiben und immer weiter zu expandieren, schlägt Robert wirklich aufs Gemüt. Und dennoch, trotz des großen Erfolges von Uncle Sam hat Robert immer noch nicht das Gefühl, schon ausgesorgt zu haben. Was ja eigentlich sein großes Ziel ist und was er Carmen vor Jahren eigentlich versprochen hatte. Aber die laufenden Kosten der Firma sind zu hoch. Es gibt also jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er macht genauso weiter oder er verkauft Uncle Sam. Er und sein Bruder Michael einigen sich auf die zweite Variante.
Okay, krass. Also sie verkaufen wirklich die Firma, aber vielleicht auch wirklich ein smarter Schritt. Man muss ja auch wissen, wann gut ist, ne? Wenn man loslassen muss.
Ja, ja, total. Aber es ist natürlich so ein kleines Lebenswerk, was man hier irgendwie anbietet.
Mhm.
Und dafür muss man natürlich auch den richtigen Käufer finden. Und schon bald sind einige sehr interessiert. Köln 1995. Robert und sein Bruder Michael sitzen in ihrem Büro und starren schweigend auf das Telefon. Seit Wochen verhandeln die beiden schon mit der Kaufhof AG und die Wirtschaftsprüfer haben alles mehrfach gecheckt. Die konnten sich das gesamte Uncle Sam Innenleben nun wirklich detailliert anschauen und das Ergebnis war eigentlich von vornherein klar, Uncle Sam ist ein hochprofitables, absolut gesundes Spitzenunternehmen. Für Kaufhof müsste das eigentlich eine klare Sache sein. Jetzt endlich klingelt das Telefon. Robert klemmt sich nervös den Hörer unters Kinn. Es ist der Generalbevollmächtigte der Kaufhof AG. Erstmal Schweigen in der Leitung. Robert hört, wie sein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung seufzend ein- und ausatmet. Er weiß sofort, was Sache ist. Der Generalbevollmächtigte sagt es trotzdem nochmal in unangenehm klaren Worten. Die Kaufhof AG hat sich dazu entschieden, dass es keine weiteren Verhandlungen geben wird. Robert legt auf und schaut zu seinem Bruder. Jetzt geht der ganze Scheiß einfach so weiter wie bisher. Und das ist das Letzte, was er will. Er und Carmen hatten sich schon seit Monaten ausgemalt, wie ihre gemeinsame Zukunft nach dem Verkauf aussehen könnte. Und zwar in den saftigsten Farben. Also sie wollen in den Süden, in wärmere Gefilde, ein Leben unter der ganzjährigen Sonne, in einer mondänen Bleibe mit ganz viel Zeit für gemeinsame Abenteuer. Hauptsache keine Kölner Winter mehr. Robert starrt mit trüben Augen aus dem Fenster. Es nieselt draußen und ein Gedanke kreist in seinem Kopf. Was sagt er jetzt Carmen? Hat er sich verzockt? Das war die erste Folge unserer zweiteiligen Serie Die Geissens. In der nächsten Folge starten Carmen und Robert ihr neues Leben und werden zu den Geissens, die wir kennen, inklusive aller kleinen und großen Skandale. Und genau die bringen die Geissens auch immer wieder in die Schlagzeilen. Und das nicht immer in einem positiven Licht.
Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Also manche Dialoge sind ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichten basieren immer auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem Carmen und Robert Geiss Autobiografie Von Nix kommt Nix, voll auf Erfolgskurs mit den Geissens, die sie zusammen mit Andreas Hock geschrieben haben. Das OMR-Podcast-Interview mit Robert Geiss, die RTL2-Sendung Die Geissens, den Podcast Die Geissens und wie immer einschlägige Videos, TV-Sendungen, Fernsehbeiträge und Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere und Wondery. Ralf Glander hat diese Folge geschrieben. Redaktion Lea Dakowski. Das Sounddesign kommt von Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.